guten Morgen auch von meiner Seite her. Ich habe vorhin gerade gedacht, als Daniel gesagt hat, ihr habt schon den zweiten Aargauer in dieser Woche. Ich hoffe, ihr habt keine Überdosis von uns. Und so richtig eingefleischte Aargauer, die sagen ja eigentlich, dass die Schweiz vor dem Gubrist aufhört. Aber seit ich regelmässig nach Uster komme, habe ich diese Meinung müssen revidieren oder dürfen revidieren. Ja, wir feiern heute Ufert. Das ist 40 Tage nach Ostern. Als ich das aufgeschrieben habe, musste ich zuerst selber nachzählen, weil ich das Gefühl hatte, es kann doch nicht sein, dass es schon 40 Tage nach Ostern ist. Aber es ist tatsächlich so. Und mir ist aufgefallen, wie schnell das uns auch passiert, dass wir je nachdem von Ostern ganz schnell bei Ufert und Pfingsten sind. Aber dazwischen liegen 40 Tage. Und ich möchte euch einladen, am Anfang von dieser Predigt mit mir so wie einen Gedankenspaziergang zu machen. Ein Gedankenspaziergang, der bei Ostern anfängt und bei Ufert aufhört. Eben die 40 Tage dazwischen. Wo Jesus auferstanden ist an Ostern, könnte man sagen, das war der absolute Super-GAU. Damit hat niemand gerechnet. Nicht einmal die Jünger. Nachdem die Jünger Jesus begegnet sind, hat sich das relativ schnell umgeredet. Zu dieser Zeit hat es auch schon manche so schildernde Persönlichkeit gegeben. Aber noch keine ist von den Toten auferstanden. Jesus war sozusagen die erste so richtig berühmte Persönlichkeit gewesen. Angefangen hat alles bei einer kleinen Menschengruppe, die eine konkrete Begegnung mit dem Auferstandenen hatten. Mit Jesus. Es war keine Einbildung von diesen Menschen, sondern es war eine reale Begegnung. Eine sinnlich wahrnehmige Begegnung mit Jesus. Und gleich nach Ostern ist klar geworden, Jesus als Auferstandener, sein Körper, den er hatte, war nicht unbedingt an Naturgesetz gebunden. Es ist deutlich geworden, aber dass er auch kein Geist ist. Wir konnten Jesus berühren, anlängen. Jesus hat sogar mit seinen Jüngern gegessen. Aber er konnte auch vom einen auf den anderen Moment verschwinden. Ohne dass eine Tür aufgegangen ist oder wieder zu. Wie das wirklich funktioniert hat, das übersteigt eigentlich unsere Dimension von unserem Denkvermögen. Bei Jesus hat es funktioniert. Es wird über manches Wiedersehen in der Bibel berichtet. Aber ich glaube, von dem Wiedersehen mit Jesus, der auferstanden ist, will man eigentlich noch viel mehr wissen, als das, was in der Bibel niedergeschrieben ist. Zwischen Ostern und Ufert hat es verschiedene Begegnungen mit Jesus gegeben. Zum einen im kleinen Rahmen, aber zum anderen ist er auch einmal 500 Gläubigen begegnet. Ein enormes Ereignis. Aber auch emotionale Begegnungen hat es gegeben zwischen Ostern und Ufert. Denken wir hier an die Begegnung, wo Jesus mit dem Petrus am See hatte. Wir gehen davon aus, dass sehr wahrscheinlich die dritte Begegnung war. Jesus hat am Seeufer gewartet und der Petrus war draussen auf dem Wasser. Laut dem Johannesevangelium hat er 153 Fische gefangen. Dann. Und Jesus hat am Ufer ein Feuer gemacht und sich vorbereitet, für mit dem Petrus zu essen. Das grosse Finale der Beziehung von Jesus und dem Petrus findet in diesem Moment statt. Beim Essen. Nicht nur beim Petrus, sondern auch an anderen Orten sieht man, wie ganz wichtige Begegnungen, die Jesus hatte, mit Menschen beim Essen stattgefunden hat. Klar, zu dieser Zeit hat es irgendwo zu dieser Kultur dazugehört, aber ich glaube, könnte es nicht auch irgendwo so Schlüsselmomente sein, wo wenn Menschen miteinander das Leben teilen, miteinander essen, eben auch das einen Einfluss auf die Beziehung hat. Zurück zu dem Essen, wo Jesus mit dem Petrus hatte. Dort kommen sie miteinander ins Gespräch. Und spannend ist ja, dass Jesus im Petrus eigentlich, man könnte sagen, wenn man Ostern oder Karfreitag anschaut, der grösste Versager die grösste Aufgabe gibt. Nämlich die Jesus-Bewegung aufrecht zu erhalten. Vorwärts zu gehen. Von der Auferstehung von Jesus zu erzählen. Weiterzugeben. Der grösste Versager wird zu dem Mann, der eine der grössten Aufgaben bekommt. Gut vorstellbar, dass die Jünger in diesen Tagen zwischen Ostern und Ufer irgendwo in einem Gefühlschaos waren. Der Schmerz, den sie an Karfreitag gespürt haben, ist sehr wahrscheinlich wie mit einem weg gewesen. Und sehr wahrscheinlich haben sie einige emotionale Höchs in diesen 40 Tagen erlebt. Jesus selber hat ihnen ja versprochen, dass sie werden Freude haben. Eine Freude, die ihnen niemand mehr nehmen kann. Und genau diese Freude hat eingesetzt, wo sie realisiert haben, dass Jesus auferstanden ist. Eine Freude, die bis an ihr Lebensende gedauert hat. Sicher mal mehr, aber auch mal weniger. Zwischen Ostern und Ufert ist einiges passiert. Aber beeindruckend ist auch zu sehen, was nicht passiert ist. Jesus hat sich in dieser Zeit nie seinen Gegner gezeigt. Wir lesen nichts von dem. Sondern ausschließlich seinen Jüngern, seinen Freunden und seinen Familien. Jesus hat auch in dieser Zeit zwischen Ostern und Ufer nicht irgendwo einen schriftlichen Nachlass gegeben. Mit gewissen theologischen Fragen, die bis heute manchmal noch Streit auslösen. Auch das hat er nicht gemacht. Die Klärung von schwierig theologischen Fragen hat er seinen Nachfolgern überlassen. Zwei Punkte, wo man denken könnte, wäre doch gut, wenn Jesus das gemacht hat in dieser Zwischenzeit. Aber er verzichtet darauf. Und dann, 40 Tage nach Ostern, das nächste Highlight ufert. Und ich möchte euch mit in den Text hineinnehmen, wo wir finden im Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 12. Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 12. Ich habe es auch noch per PowerPoint mitgebracht, aber gesehen, dass es relativ klein ist. Also der es nicht unbedingt lesen kann, muss nicht zum Optiker. Ich sollte einfach das nächste Mal eine grössere Schrift wählen. Wir lesen in dem Text Folgendes. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspanne und Zeitpunkt zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er alleine entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und überall sonst auf der Welt selbst, in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. »Ihr Männer von Galiläa«, sagten sie, »warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen.« Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. Mal so weit der Text zu Ufert. Jesus verspricht also da seinen Jüngern, dass sie nicht werden alleine bleiben. Ja, dass der Heilige Geist kommt, der ihr Begleiter sein soll. Zu dieser dazumaligen Zeit, nicht bei den Juden, sondern bei den anderen Völkern ringsum, hat die Vorstellung geherrscht, dass jeder Mensch so eigentlich wie einen Schutzgeist besitzt. Aber was Jesus da vom Heiligen Geist redet, ist weit darüber aus, als der Schutzgeist, den die anderen Völker daran geglaubt haben. Die Himmelfahrt von Jesus findet, so haben wir es gelesen, eigentlich vor dem Tor von Jerusalem statt. Dort, wo die Passionswoche gestartet hat. Auf dem Ölberg. Vielleicht haben einige von den Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren, irgendwo in sich den Wunsch gehabt, dass er jetzt noch einmal sich die Männer vorknöpft, die für den Tod von ihm schuldig waren. Wo ist da die Vergeltung von der Kreuzigung von Jesus? Welcher Gott lässt straflos zu, dass er selber ans Kreuz genagelt wird? Ja, zur Tod gefoltert wird. Für heidnische Götter wäre es absolut selbstverständlich gewesen, dass sie irgendwo noch immer Rache und Vergeltung ausgeübt hätten. Aber der wahre Gott ist anders. Statt einen Racheaufruf seinen Jüngern mitzugeben, hinterlässt Jesus einen Missionsbefehl. Ganz häufig legt man bekannte Persönlichkeiten so die letzten Worte ins Maul, die sie sollen gesagt haben, bevor sie die Erde verlässt. Viele von diesen bekannten Worten sind irgendwo noch immer in die Vergessenheit geraten. Die letzten Worte von Jesus Christus sind nicht in Vergessenheit geraten, sondern sind bis heute noch relevant und unter den Menschen häufig auch noch bekannt. Die Abschiedsrede von Jesus macht deutlich, er tut die Jünger nicht auffordern in eine Defensive, sondern Jesus beauftragt die Jünger, sozusagen Geburtshelfer von der kommenden Zeit zu sein. Sie sollen in die Welt rausgehen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Ja, die Menschen in die Nachfolge von Jesus zu rufen und sie da drinnen auszubilden. Spannend ist auch, dass Jesus in dem Missionsbefehl auf Taufe hinweist. Und zwar, dass die Jünger im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist sollen taufen. Hinter dieser Taufformel, könnte man sagen, steht eine theologisch schwierige Aussage. Es ist gewaltig, was er dort ihnen mitgibt. Und Christen haben in den nächsten Jahrhunderten irgendwo noch immer versucht, das greifbar zu machen, was Jesus da gesagt hat. Gott ist treu und zugleich eins. Aber bevor sich die Jünger über die theologische Denksportaufgabe mehr beschäftigen können, segnet Jesus sie und gibt ihnen ein Versprechen. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dann ist er gegangen. Die zurückbleiben, tun das, was ihnen aufgetragen ist. Nämlich im ersten Moment einmal gar nichts. Jedenfalls nichts, was Aufmerksamkeit erregt. Jesus hat ihnen beauftragt, sie sollen nach Jerusalem gehen und dort zu warten auf den Heiligen Geist. Und genau das machen die Jünger in diesen Tagen, die nachher folgen. Sie verbringen Zeit miteinander. Sie reden miteinander, beten miteinander, essen miteinander. Und wählen anstatt vom Judas noch einen weiteren Apostel. Stellen wir sich vor, die 12 Jünger ist eine wartende Schar, ist sehr wahrscheinlich voller Tatendrang, aber sie dürfen wie noch nie an die Öffentlichkeit gehen. Sie dürfen noch nie missionieren, von dem erzählen, was sie erlebt haben, sondern sie müssen warten bis aufs Zeichen von oben. Versuchen wir uns einmal in die Jünger hineinzuversetzen, in diesen Tagen nach Ufert. In den vergangenen Wochen haben sie so Gewaltiges erlebt. Gut nachvollziehbar, dass da der Wunsch ist, dass die ganze Welt von dem erfahren soll. Aber anstatt, dass sie den Nachbarn erzählen dürfen, gilt es einfach mal zu warten. Das Warten hat die Jünger nicht ausgesucht, es ist ihnen beauftragt worden. Und Jesus hat ihnen auch nicht einen Horizont gegeben, wie lange das denn das Warten dauert. Es gilt einfach mal zu warten. Die Jünger wissen nicht, ob das Warten Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre dauert, sondern sie warten. Auch hier an diesem Punkt. Ich meine, für uns Leser ist die Geschichte und das Warten noch irgendwie gut einordbar. Wir wissen, die Jünger haben eigentlich nur 8 Tage gewartet. Nicht wirklich lang. Wir können sagen, ein Kurzurlaub in Jerusalem und nicht mehr. Einfach ein bisschen sein. Das ist doch schön. Wer bereits schon das Ende kennt, dem fällt es auch einfacher zu warten. Aber die Jünger haben das Ende vom Warten nicht gekannt. Auch in unserem Leben gibt es doch immer wieder so Momente, wo wir müssen oder dürfen warten. Wer mit dem ÖV unterwegs ist, der kennt das bestimmt. Man steht aufs Perron und wartet auf einen Zug. Meistens wird angezeigt, wie lange man warten muss. Und dann zählt man je nachdem Minuten, bis dann endlich so weit ist, bis der Zug kommt. Oder wer schon heute weiss, dass er im Juli oder im August eine Ferien hat, der kann ebenfalls bereits schon Tage abzählen, wie lange er muss oder darf warten, bis dann eben Ferien ist. Aber spätestens dann, wenn wir auf dem Perron stehen und es heisst, der Zug verspätet sich auf unbestimmte Zeit, oder unser Chef sagt, ja, du kannst schon Ferien haben, wir müssen dann irgendwann schauen, wenn das da überhaupt möglich ist. Spätestens dann wird das Warten nicht mehr Lust sein, sondern eher eine Last. Das sind eher banale Beispiel, das ich jetzt erwähnt habe. Und ich bin mir bewusst, es gibt auch viel grössere Momente oder viel grössere Themen mit einer viel grösseren Tragweite in unserem Leben, wo irgendwo noch mit Warten verknüpft ist. Wo wir uns je nachdem das Warten eben auch nicht ausgesucht haben und das Ende nicht absehbar ist. Wir in unserer Gemeinde betreuen eine ukrainische Familie, die vor ein paar Monaten in die Schweiz gekommen ist. Es ist ein Ehepaar mit 3 Kindern. Vor einigen Wochen hat ein 2-jähriger Sohn ins Spital müssen, weil er gewisse körperliche Symptome gezeigt hat, die der Arzt irgendwo nicht einordnen konnte. Mittlerweile ist bereits schon der 2. Spitalaufenthalt hier von diesem 2-jährigen Bub. Die Ärzte haben festgestellt, dass die Organe versagen. Und im Moment warten sie auf Bescheid von Ärzten in Amerika. Ein nicht ausgesuchtes Warten auf einen Bescheid ist eben keine Lust, sondern eine Last. Und man kann sich zu Recht in derigen und anderen Situationen fragen, gibt es überhaupt etwas Positives abzuringen, wenn wir Menschen in Lebenssituationen warten müssen? Oder ist es einfach viel mehr eine Last und schwierig? Um dieser Frage nachzugehen, möchte ich euch ein Bild mitgeben aus der Natur. In meinem Garten daheim steht ein Birnbaum. Der hat vor ein paar Wochen geblüht, wunderschön geblüht. Und die Blüten, die haben eigentlich auch vorausgesagt oder mir versprochen, dass wird an dem Baum Birnen geben. Wüsste ich sie jetzt nicht besser, dann würde ich heute Nachmittag hinten in den Garten gehen, mit dem Gedanken, dort Birnen zu pflücken. Aber ich glaube, uns allen ist klar, wenn er vor ein paar Wochen geblüht hat, können wir heute noch nicht Birnen pflücken. Sondern wir müssen noch warten. Warum? Weil die Frucht am Baum muss reifen, bevor sie gut ist zum Essen. Man muss länger warten, bis die Frucht am Baum reif ist, dass man sie nachher saftig reinbeissen kann. Wenn man länger wartet, bis die Birne nachher ist, dann gibt es so verschiedene Stadien, wo man so einen Birnenbaum und vor allem auch die Frucht erlebt. Das Jahr war es nicht so tragisch, die letzten Jahre ist es etwa noch kalt geworden im April. Den Mai hat es kräftig geregnet. Und es kann gut sein, dass der Sommer heiß wird. Durch all diese Stadien läuft die Birne, bevor ich sie esse. Und die Birne braucht häufig die verschiedenen Stadien, dass sie überhaupt anreifen kann und dass sie überhaupt genießbar ist, zum Zeitpunkt, wenn wir sie vom Baum nehmen. Das ist für mich ein Bild geworden für Wartezeiten auch in unserem Leben. Weil ich glaube, da drinnen im Bild der Natur eine tiefe Wahrheit liegt. Nämlich, dass Wartezeiten auch ein Schatz können sein. Bei den Jüngern dazumal, aber auch bei uns noch heute. Gut möglich, dass uns das, wenn wir am Warten sind, nicht wirklich bewusst ist. Hätten die Jünger gerade von dem Tag, wo Jesus in den Himmel gefahren ist, zu seinem Vater angefangen zu evangelisieren, hätten sie das hier ohne den versprochenen Heiligen Geist. Es hat wie den Moment noch gebraucht, zum Hinreifen. Ihr Warten ist zu einer Reifungszeit geworden. So ist es auch mit unserem Warten in den verschiedensten Lebensmomenten, dass auch die zu einer Reifungszeit von unserer Persönlichkeit beitragen. An Ufer wird uns vor Augen geführt, dass Warten ein Thema ist, das uns alle betrifft. An Ufer wird uns vor Augen geführt, dass Warten herausfordernd und schwierig, ja sogar schmerzhaft kann sein. Aber dass genau das Warten zur Reifungszeit von unserer Persönlichkeit dazu führt. Doch was hilft uns, in dem Warten innen irgendwo neu auszuhalten, standhaft zu bleiben? Auch da möchte ich nochmal auf das Bild vom Birnenbaum zurückgehen. Es sind zwei Sachen, die den Birnen durchs Jahr durch helfen, in dieser Reifungszeit innen. Erstens, das feste Verbundensein mit dem Birnenbaum selber. Und das Zweite, der Schutz der anderen Birnen, die am gleichen Stängel hinwachsen. Wenn beide Sachen vorhanden sind, kann ein Birne reifen. Wenn eins von beidem wie wegfällt, dann stirbt auch die Birne, wo vielleicht irgendwo noch in diesem Reifungsprozess drin steht. Die Birne ist dann tot. Sind sich das die Jünger dazumal vielleicht bewusst gewesen? Weil sie haben beide Sachen in ihrem Warten ausgelebt. Nachdem, dass sie nach Jerusalem zurückgegangen sind, heisst es nämlich in der Apostelgeschichte, dort gingen sie in das Obergemach des Hauses, wo sie von nun an beisammen blieben. Ihr Warten war prägt vom Zusammensein, prägt von Gemeinschaft, miteinander, aber auch mit Gott. Wir können sagen, sie sind fest verbunden mit Gott. Das Bild, der Baum. Und sie haben Gemeinschaft gelebt mit anderen, die einen Schutz gegeben. Das Bild der mehrfachen Früchte an einem Stängel. Sie alle waren einmütig beieinander und beteten beharrlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Was die Unterschiedlichkeit von diesen Typen, die hier zusammen sind, nach Ufer geeint hat, ist der Glaube an den Auferstandenen Jesus Christus. Mit ihm sind sie im Gebet verbunden gewesen. Und das hat ihnen geholfen, an seiner Verheißung festzuhalten. Wir alle leben in unterschiedlichen Wartezeiten. Zum einen in ganz unterschiedlichen, aber zum anderen auch in einer und derselben Wartezeit. Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Wir alle, seit Jesus die Erde verloren hat, warten auf den auferstandenen Messias. Er kommt wieder. Das ist uns versprochen. Aber wenn? Das bleibt offen. Und diese Tatsache, die eint uns. Hier in diesem Raum, aber auch auf der ganzen Welt. Nebst dem, dass die Verbundenheit zu Gott uns helfen kann, in Zeiten von dem Warten, ist noch ein zweiter Punkt, eben die Gemeinschaft mit Gläubigen, die uns helfen kann, ganz speziell in schwierigen Wartezeiten. Die Jünger haben viel Zeit miteinander verbracht. Aber ich glaube, sie haben gemerkt in dem Warten innen oder haben begriffen, dass genau das Zusammensein ihnen hilft, durch das Warten durchzukommen. Die Gemeinschaft hat ihnen geholfen, das Warten erträglicher zu machen. Und wie sieht das bei uns aus? Wie gehen wir mit persönlichen Wartezeiten um? Erkennen wir, dass eigentlich Gemeinschaft untereinander uns auch Kraft gibt, ganz speziell in Wartezeiten innen. Ich bin überzeugt, dass Gemeinschaft in der Kirche, in einer Gemeinde, Kraft in sich trägt. Und ich glaube auch, dass das uns helfen kann, auch gerade eben in schwierigen Lebenssituationen. Ich beobachte gerade in unserer Gesellschaft einen gewissen Trend. Nämlich, dass gerade speziell, wenn man in persönlichen Wartezeiten innensteht, statt dass Gemeinschaft gesucht wird, in der Gemeinschaft gemieden wird. Und man sich je nachdem in gewissen Wartezeiten vom Leben zurückzieht, von einer Gemeinde oder aus persönlichen Beziehungen. Die Gründe dazu können mehrschichtig sein. Aber ich glaube, häufig ist es geprägt von Angst, Scham und je nachdem auch noch Verletzungen. Die Jünger, die auf Jesus gewartet haben, hätten unterschiedlicher nicht sein können. Aber aus Ufer sind sie zu einem Team geworden. Eine Gemeinschaft, die sie zusammengefügt hat. Und genau das wünsche ich mir im Blick auf den heutigen Morgen, im Blick auf die heutige Ufer, die wir feiern, dass auch wir wieder ganz neu als Christen, aber auch als Gemeinde zusammengefügt werden. Zu einer Gemeinschaft, die uns gegenseitig ermutigt. Zu einer Gemeinschaft, die uns gegenseitig Zuspruch gibt. Zu einer Gemeinschaft, die miteinander betet. Zu einer Gemeinschaft, die Zweifel, Frust auch Raum haben darf. Zu einer Gemeinschaft, wo ein gegenseitiges Mittragen vorhanden ist. Denn ich glaube, in der Gemeinschaft liegt Kraft. Ganz speziell in Wartezeiten. Und ich wünsche euch ganz persönlich und auch als Gemeinde, dass ihr das erleben dürft. Amen. Ich möchte mit uns beten. Und Herr Jesus Christus, wenn wir heute Ufer feiern, denken wir daran, wie du zum Vater zurückgegangen bist. Denken wir daran, wie du dich von den Jüngern verabschiedet hast, aber sie nicht alleine gelassen hast, sondern dass du die Kraft vom Heiligen Geist versprochen hast. Und Herr Jesus, du hast gelehrt, wo du mit deinen Jüngern unterwegs bist, dass in der Gemeinschaft Kraft liegt. Eine Kraft, die ganz speziell auch durchhilft in Wartezeiten. Herr Jesus, du kennst jeden Einzelnen, der heute am Morgen da ist. Du kennst die persönlichen Wartezeiten. Und ich wünsche mir, dass jedes Einzelne darf erleben. Zum einen in der tiefen Beziehung zu dir, aber auch in der Beziehung zu anderen. Dass die Wartezeit zu einer positiven Reifungszeit darf werden. Begegne du jedem Einzelnen dort drin. Amen.